Hallo Katrin, schön, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank für die Einladung, wie man so sagt.
Sehr gerne. Sag mal, wann hast du eigentlich zum ersten Mal gemerkt, dass eine gute Frage manchmal wichtiger sein kann als eine gute Antwort?
Oh, das fängt ja schon gut an. Ich glaube, da hat ganz viel mein Patenonkel Schuld daran. Der war so Naturwissenschaftler, Physiker, Chemiker, vor allen Dingen in Leverkusen, sehr christlich. Und der hat mir immer beigebracht, sein liebstes Satzzeichen sei das Fragezeichen. Und da habe ich als Patenkind immer so ein bisschen doof davor geguckt und gedacht, hä, wie meint er das? Aber es konnte passieren, dass man so mit 12, 13 Jahren in der Pubertät ihn besuchte und er dann sagte, sag mal, Patentöchterchen, was hältst du denn eigentlich von Psalm 103? Und abgesehen, dass ich nicht ansatzweise wusste, was in diesem Psalm drin stand, hielt er danach einfach mal für eine Viertelstunde die Klappe und sagte gar nichts und hörte sich an, was ich da rumstocherte und rumstammelte. Und das war das Erste, was er mir beibrachte, dass es eigentlich gar nicht so richtig doofe, verkehrte, verklemmte, falsche, nicht konventionelle Fragen gibt, sondern einfach nur Fragen. Und der Zweite, der mir was über die Fragen beigebracht hat, war mein Lehrmeister Günter Kress, der im Volontariat immer sagte, eine Frage stellen und dann das Maul halten. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man, nachdem die Frage draußen ist, auch dem anderen den Raum lässt zu antworten.
Und was unterscheidet für dich eine gute von einer schlechten Frage?
Schlechte Fragen sind für mich langweilige, das heißt erwartbare oder noch schlimmer unterstellte Fragen. Ja? Also wenn ich sozusagen schon die Antwort mit impliziere und irgendwie glaube, die Antwort zu wissen, dann sind sie nicht gut. Mhm. Und übergriffige Fragen finde ich auch nicht gut.
Obwohl du ja also als Profi aus dem Journalismus kommend sozusagen ja viel mit übergriffigen Fragen auch konfrontiert worden bist in deiner Karriere, ne?
Ja, ich finde, es gibt immer so einen Unterschied im Beruflichen. Ja, also wenn ich jeden Politiker, den ich interviewe, der hat schon 300 Mal mehr Interviews gegeben als ich, ja, die darf man auch ein wenig bedrängen.
Markus, oder unverschämt sein. Ne? Oder
Markus Lanz-artig bedrängen, mhm. Ja, aber...
weil das Profis sind.
Weil das Profis sind, weil die das gelernt haben, weil die Medientrainings haben, weil die das 5000 Mal vorneweg autorisieren, hinten dran kommt ein Pressesprecher, der das glatt frisiert, das ist alles in Ordnung. Aber mit übergriffigen Fragen meine ich, jeder hat ja so seine eigenen Tabus und an den ganz privaten Tabus zu rühren, fände ich, glaube ich, nicht gut.
Viele Menschen verbinden ja mit Berufsberatung, jetzt kommen wir zu dem, was du außer dem Journalismus noch all die Jahre gemacht hast, mit Berufsberatung so Tests oder Persönlichkeitsmodell oder so Typisierung.
Tortendiagramme.
Oder, ja Gott, das fängt ja in der Zeitschrift, früher waren das schon in der Bravo, waren ja schon Persönlichkeitstests drin, glaube ich, in unserer Jugend. Und das hat sich immer weitergeführt bis heute, glaube ich. Aber dein Ansatz war ja immer ein anderer und immer einer, der mit Fragen zu tun hatte. Warum verraten gute Fragen mehr über einen Menschen als seine Antworten?
Oh, das weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen hochmütig wäre zu behaupten, aber gute Fragen laden zumindest ein, jemanden kennenzulernen. Und gute Fragen laden auch ein, finde ich, sich selber noch mal ein Stück besser kennenzulernen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überhöht, aber wenn du dich mit dieser Folge hier beschäftigst und wenn du dir überlegst, was sind gute Fragen für mich als Gesprächspartner, mhm. Wie kann ich das Thema durchdringen, welche Aspekte nehme ich wichtig, welche lasse ich links liegen, dann hast du am Ende dieser Vorbereitung ein Stück mehr über dich auch kennengelernt.
Stimmt, auf jeden Fall. Ich finde, dass dir das auf einzigartige Weise gelingt und das lässt sich schon daran ablesen, was du für Fragen den Kunden vorab zukommen lässt. Du hast deinen eigenen Fragebogen entwickelt, der ziemlich ungewöhnlich ist. Und da stehen Fragen drin, zum Beispiel, wie wie zufrieden sind Sie mit dem inhaltlichen Angebot Ihres Lebens? Das ist ja schon mal sehr, sehr ungewöhnlich. Oder was war die längste berufliche Minute Ihres Lebens? Oder welche Rolle haben Sie in Ihrem Familiensystem? Wie entstehen solche Fragen? Wie kommst du da drauf?
Boah, irgendwas ist in mir drin und das klopft dann an und sagt, lass mal rausgehen. Also die erste Frage mit, wie zufrieden sind Sie mit dem inhaltlichen Angebot Ihres Lebens? Da ist ja eher die Form ungewöhnlich als die Frage an sich, weil die Frage an sich könnte man auch kürzer machen mit, wie geht's dir gerade oder wie geht's Ihnen gerade?
Richtig, aber es macht einen anderen Raum auf,
einfach aber durch diese Formulierung. Aber durch dieses etwas schwerfällig Intellektuelle zwingt, hoffe ich zumindest, zwingt die...
spitzfindig ist es, finde ich. Es ist halt wahnsinnig
Es ist spitzfindig, aber es ist auch ein bisschen, ja, es ist ein bisschen schwerfällig. Und man muss sich einen Moment hinsetzen und überlegen, wie zufrieden bin ich denn eigentlich? Das heißt ja auch nicht, wie glücklich sind Sie mit dem Programm Ihres Lebens, sondern wie zufrieden. Also es ist schon eine gemäßigte Frage. Und die Frage nach dem Familiensystem, welche Rolle spielen Sie im Familiensystem? Ja, die ist leider nicht besonders originell. Weil
die ist ja informativ, sozusagen, ja, die ist rein sachlich irgendwie. Ja.
Also da weiß man viel zu sehr, dass die Familienfolge ganz viel Auswirkungen auf den Beruf hat. Ich habe neulich eine ganz tolle Podcast-Folge gehört, dass es in England Studien darüber gibt, wie die Familienfolge ist und welche Position du im Fußball hast.
Aha, okay.
Also tatsächlich...
Mit dem Altersabstand auch zu den Geschwistern
nein, und so weiter? Nein. Oder? Also Erstgeborene sind häufig, überproportional häufig im Tor. Mhm. Und die Angreifer, die sind dann Zweitgeborene und die ausgewechselt werden, kreativ sind, vielleicht das entscheidende Tor machen können, vielleicht
oder
aber auch...
Oder vorbereiten?
Naja, so diese Überraschungsspieler, das sind häufig Drittgeborene, also oder...
So Mittelfeld, so.
Ja, ich weiß die Position nicht mehr, aber die man nicht ein ganzes Spiel lang auf dem Feld lassen kann. Und das fand ich total spannend, weil ich das an meinen eigenen beiden Schwestern und mir so lang dekliniert habe und dachte... Ja, stimmt eigentlich. Man, ja, würde ich auch ins Tor stellen.
Welche Frage liefert dir die zuverlässigsten Erkenntnisse über einen Menschen?
Welche Frage? Vielleicht die ungewöhnliche Frage, wo jemand erstmal über den Klang der Fragestellung nachdenken muss, über was sage ich denn jetzt sofort? Also... Ich kann mal sagen, welche Frage garantiert gar nichts über den anderen Menschen erzählt. Das ist dieses, na, alles gut, läuft's? Also wo man dann sofort...
Ja, na gut, das hat ja auch eine andere Funktion, oder?
Genau.
Ich glaube, das hat eher so eine Appell, also das ist eher so eine kurze Vergewissung, na, du auch da oder sowas, ja, genau. Hat gar nicht mehr als das. Es ist oft...
Es ist keine Frage und oft, wenn man das verwechselt mit einer Frage, dann
wird's unangenehm oft.
Wird die Party auch unangenehm. Wird's
peinlich
manchmal. Ja.
Also das ist eigentlich eine gute Anschlussfrage, denn welche Frage beantworten Menschen fast immer zu oberflächlich, also... Es wäre dann eben nicht die Frage nach, wie geht's dir, sondern eine andere Frage.
Na, läuft alles? Alles gut. So. Aber ich finde gar nicht, auch in der Oberflächlichkeit kann ja ein ganz großer Charme und ein großer Zauber liegen im richtigen Augenblick. Also vielleicht ist es genau richtig, dass man auf einer Party, wenn man sich kurz über den Weg läuft, jetzt nicht mit dem Deep Talk, wie meine Tochter sagen würde, anfängt, sondern bei ganz bewusst einem oberflächlichen, hast du gestern WM geguckt.
Und gibt es Antworten, bei denen du schon nach wenigen Sätzen merkst, na, da liegt das eigentliche Thema?
Ja, das merke ich aber eher körperlich. Also wenn jemand eine andere Körperspannung kriegt, wenn er mehr nach innen geht mit der Antwort und nicht nach außen, wenn er sich nicht umguckt, wie die Frage aufgenommen wird, sondern wenn er sehr bei sich ist.
Hat dich eine Frage aus deinem eigenen Fragebogen im Laufe der Jahre selbst überrascht? Also in der Wirkung oder in der Beantwortung etwas, von dem du am Anfang gar nicht erwartet hättest, wie aufschlussreich es ist? Also du hast ja eben gesagt, du hast oft einfach haust du die so raus, die Fragen. Also sind ja auch nicht nur die Fragen des Fragebogens, sondern an dem Beratungstag oft fallen dir ja auch immer noch eine ganze Fülle von Spontanfragen ein irgendwie. Und ja, gibt es etwas, was...
Es gibt zwei Bereiche, da bin ich tatsächlich vor 15 Jahren naiver reingegangen. Und das ist die Frage nach der Politik und die Frage nach dem Geld. Und bei beiden Themenbereichen merke ich, dass Frauen die sehr verschämt beantworten. Ja, wenn ich frage, welchen Politiker würden Sie gerne treffen, antworten viele, ich habe es gar nicht so mit der Politik. Mhm. Oder Michelle Obama, was im Grunde die gleiche Antwort ist, weil Michelle Obama ist im täglichen Politikbetrieb 300 Jahre tot.
Ja.
Und das Gleiche, welches Verhältnis haben Sie zu Geld? Das hätte ich früher anders eingeschätzt. Würde ich mich selber auch anders einschätzen, dass mir das wichtiger ist, und bin immer davon berührt, wie welche Scham das bei Frauen auslöst.
Wenn du nur drei Fragen aus deinem gesamten Repertoire behalten dürftest, nur drei, welche wären das? Also deine All-Time-Favorites.
Nein, das ist aber gemein, wenn du das spontan fragst.
Und warum genau diese drei? Ja, ich weiß, das ist...
Also ich finde im Moment...
Aber du wolltest die Fragen auch nicht vorher haben.
Nein, müssen wir nochmal sagen. Im Moment finde ich tatsächlich alle Fragen, die sich um den Hochmut drehen, total toll. Was ist an dir hochmütig? Oder was wäre für dich ein hochmütiges Leben? Oder weil ich gerade von dieser ganz alten christlichen Tugend, die man ja heute gar nicht mehr den Leuten zuschreibt, so fasziniert bin, weil ich glaube, das ist schon so eine religiöse Doktrin gewesen, die auf der anderen Seite die Leute auch gesund hält, im Mittelmaß, im Nicht-Narzissmus, im Mittelgut ist immer noch gut genug.
Aber ist das nicht für viele, also für die allermeisten so im Querschnitt ähnlich? Also beantworten die das nicht alle ähnlich? Also ist denn nicht gerade bei, wie du eben gesagt hast, die Frauen reden weniger gern über Politik und Geld, aber die würden ja wahrscheinlich ähnliche Sachen hochmütig bewerten, oder?
Ich glaube, weil das Wort so altertümlich ist,
also assoziiert jeder was anderes nochmal.
Bräuchte man erstmal eine Zeit lang, bis man das Wort liebhaben kann und zu sich einlädt. Also frag mich lieber nicht, welche Teile an mir hochmütig wären, weil ich da auch erstmal lange überlegen muss. Aber ich finde das total spannend. Und damit meine ich jetzt nicht so einen oberflächlichen Hochmut, der mit Materialismus zu tun hat, sondern man kann ja auch hochmütig sein, wenn man denkt, ich bin härter als andere oder ich leiste mehr als andere oder ich bin nicht so verletzbar wie andere oder ich bin liebensfähiger als andere. Im Grunde sind das alles hochmütige Annahmen, Grundannahmen.
Das stimmt, aber da muss man ja erstmal hinkommen, würde ich sagen, zu diesem Verständnis auch von Hochmut, also im Gespräch dann. Das ist ja dann der Anlass, um genau sowas zu klären, weil die meisten das gar nicht so sehen würden.
Was wäre denn an dir hochmütig?
Ich könnte jetzt sagen, dass ich immer wieder was Neues beginne zum Beispiel. Das könnte man als hochmütig betrachten.
So wie den Podcast hier. Und
genau, habe ich ja nicht gelernt, kenne ich nicht, habe nicht beim Hotel Matze hospitiert, 2 Jahre oder 3, sondern einfach angefangen und das veröffentlicht. Das könnte man sehr hochmütig nennen.
Ja. Naja, aber guck mal, wie macht man mit so einer Antwort jetzt auch den Raum auf? Also es geht nicht um das Bewahren von Alten, sondern es geht eher um das Entdecken von Neuen. Und es geht auch um das sich Erlaubnis geben, scheitern zu dürfen. Also wenn du nach 2 Jahren keine Lust mehr hättest, einen Podcast zu machen, würdest du was anderes machen und es wäre für dich trotzdem keine verschenkte Zeit.
Auf keinen Fall. Ich glaube, das hat bei mir ja auch wirklich ganz zwingend mit der Theaterzeit zu tun, wo Scheitern ja einfach das Tagesgeschäft ist. Also das ist ja, Scheitern ist das normal, der Normalzustand beim Schauspiel einfach über Wochen immer wieder, ne? Weil jeden Tag trifft man sich zum Scheitern eigentlich, weil man fast nichts gebacken kriegt. Und irgendwann durchbricht man das, muss man erstmal aushalten, ja. Gemeinsam auch. Da ist so viel Scham im Raum am Anfang und es wird dann immer ein Stück leichter und am Ende entlädt sich das in der Energie dieser Premiere so und dann wird es auch schon wieder ja, banal für den, der es macht. Also die meisten finden eigentlich die Aufführung auch gar nicht mehr so spannend. So, und aber das Scheitern ist da einfach von vornherein einfach ja, Standard. Genau, in den letzten Folgen von diesem Podcast, da ging es ganz viel um Veränderungen und weil das eben auch mein Thema ist. Und ich musste natürlich ganz oft an unsere gemeinsame Arbeit bei IDO denken. Und was mir da öfter aufgefallen ist, dass Menschen kommen, weil sie eigentlich Veränderungen wollen. Zumindest sagen sie das und auch vehement. Und du hast ja immer viele Vorgespräche auch. Aber je konkreter wir an so einem Tag zu einem Ergebnis kommen, zu einem umsetzbaren, machbaren Vorschlag, desto größer wird oft der Widerstand. Da wird dann ne, auf einmal wird alles doch ganz wichtig, was man hat. Oder teilst du diese Beobachtung?
Das stimmt. Und das hat, glaube ich, sehr auch mit unserer Kultur im Moment zu tun, die ja eine sehr maximierte und kapitalistische ist. Ja? Also wir müssen alles maximal effizient hinbekommen mit einem minimalen Energieaufwand. Und Anstrengung, so wie das unsere Eltern, Großeltern noch gelernt und weitergegeben haben, ist gar nicht mehr so eine tolle Tugend. Als ich groß wurde, da habe ich dann gelernt, gelobt sei, was hart macht oder...
Ja. Kopf nur unter hoch. Druck entstehen Diamanten.
Genau, ja. Kopf hoch, nee, Brust raus, Kopf hoch, Augenvordermann ins Genick.
Richtig. Das ist
ja
so
ein ganz ekliger
soldatisch.
Ist, so, ja. Ne? Ja. Oder auch toll von meiner Mutter, im Sitzen verliert die Arbeit ihren Charakter. Das muss man erstmal machen und sagen, wenn man Architektin ist. Also häufig saß sie auch bei der Arbeit. Und die Generation danach hat... den Frauen und Männern auch schon beigebracht, Anstrengung ist zu vermeiden. Mhm. Was natürlich neben diesem ganzen Druck, in dem wir gerade leben, ja, Social Media Druck, man muss sehen, dass man psychisch gesund bleibt, Druck, im Moment ist die Weltlage nicht toll, Druck. Also das ist auch sehr effizient und evolutionär, glaube ich, Anstrengung zu vermeiden. So ist der Mensch, so ist das Tier.
Ja, und Veränderungen zu vermeiden. Also das System soll bitte so bleiben, wie es ist, weil nur so kriegen wir Sicherheit hin irgendwie. Ne?
Also ein System lässt sich kontrollieren, wenn es bekannt ist.
Genau.
Ein System lässt sich nicht kontrollieren, wenn es nicht bekannt ist. Und deswegen muss man auch immer gucken, bei einer Beratung zwischen... Ich suche was ganz Neues, Sie dürfen mich auch gerne überraschen.
Das ist eigentlich schon der erste Hinweis, dass das nicht so ist. Es ist so wie, ja.
Ja, manchmal ist es tatsächlich so. Also bei manchen Kundinnen, die wollen dann wirklich eine totale Veränderung haben, aber bei manchen heißt das auch, ich möchte zwar überrascht werden, aber ich möchte mich danach nicht anstrengen und ich habe gute Gründe, das nicht zu wollen. Und dann muss man manchmal so einen kleinen Wolf im Schafspelz oder so hervorzaubern. Mhm. Ich sag mal ein Beispiel. Wir hatten mal eine Bankerin, die wunderbar mit Zahlen jonglieren konnte und auch sehr pingelig und genau war und die aber was anderes machen wollte, weg von den Heuschrecken, weg von dem Kapitalismus. Und der Schuldenberater, den wir dann hinterher entwickelt haben, ist eigentlich nur ein Müh entfernt, weil es da auch wieder um Bankvollmachten, um Liquiditätsengpässe und all das gibt, aber in einem sozialen Kontext. Und die macht was sehr, sehr Ähnliches, aber gleichzeitig mit einem anderen Vorzeichen und deswegen einen komplett anderen Beruf.
Und eine Möglichkeit, die für sie einen Raum geöffnet hat, einen Veränderungsraum. Und dann ist es ja eigentlich auch nicht für uns jetzt nicht so wichtig gewesen, ob sie das jetzt umsetzt oder nicht.
Nicht? Naja, das Tolle,
manchmal oder? Ist ja auch eine Reanimation des Ursprungsberufes dabei rausgekommen. Das ist ja so ein bisschen wie man flirtet mit einer anderen Person oder hier mit einem anderen Beruf und dann sieht man den eigenen Beruf oder unter einer anderen Perspektive
vielleicht. Ja, oder man kann Hybridlösungen wählen. Also man kann den Schuldenberater ja wirklich, wirklich erstmal ehrenamtlich anfangen. Ein halbes Jahr
das
oder
stimmt.
Ein Jahr. Oder dann reduziert man die Stundenzahl und sagt, ich mache Schuldenberatung nur am Freitag. Und dann kommen Mischformen zustande, die mit dem alten Beruf versöhnen und dem neuen aber trotzdem ein kleines Fenster öffnen.
Muss nicht alles schwarz oder weiß sein, auf jeden Fall. Was sind die häufigsten Selbsttäuschungen, die dir in diesen Veränderungsprozessen begegnen?
Ich kann mir auch vorstellen, was ganz anderes zu machen. Auf Geld lege ich keinen Wert. Geld ist mir nicht wichtig. Ich möchte gerne was Kreatives machen. Kreativität ist so häufig mit einer großen Kränkbarkeit verbunden, ja.
Aber in der Wirklichkeit ist es so. Aber ich habe ganz oft, aber in der Fantasie der Menschen ist es das Gegenteil. Es ist eigentlich eher immer nur die gelungene Kreativität.
Genau. Ne?
Also
genau.
Das, was schon abgenommen ist und das, was vor allem alle mögen. Ja. Das ist so eine Disney-Kreativität, sage ich mal.
Ja, also ich als Buchautorin denkt man immer nur Buchautorin mit Spiegel-Bestseller-Bappen vorne drauf.
Genau.
Aber dass man
hast du ja auch schon gehabt.
Also dass man Buchautorin auch sein kann mit 17 verkauften Exemplaren bei Amazon und 3 schlechten Bewertungen, das ist in diesem Bild immer nicht drin. Also Kreativität.
Das ist noch keinem untergekommen, weil das spricht auch keiner drüber.
Ja, Kreativität ist, glaube ich, eine wirkliche Fehlannahme für Glück im Leben.
Hm. Schöner Satz. Welche Ausreden wirken besonders vernünftig und sind in Wahrheit oft nur Angst?
Ich möchte meinen Kindern ein schönes Leben ermöglichen, sodass sie, wenn sie nach Hause kommen, jederzeit mich vorfinden, falls sie irgendwelche Bedürfnisse haben oder Wünsche oder so. Also ich will meinen Kindern eine gute Mutter sein und deswegen arbeite ich nur wenig. Da steckt nicht immer, aber manchmal auch Angst dahinter, kann ich das überhaupt? Und ich bin aufgewachsen in den 70er Jahren mit einer Mutter, die gearbeitet hat und habe nicht das Gefühl gehabt, sie wäre nicht hätte für meine Sorgen kein offenes Ohr gehabt oder so.
Obwohl sie sehr beschäftigt war und nicht jeden Mittag da saß mit Pfannkuchen für dich, oder?
Doch, naja, das war ein bisschen, also das war schon sehr privilegiert, weil die Homeoffice sozusagen hatte. Die hatte es
nicht weit zum Arbeitsplatz.
Das Studio von ihr lag neben dem Wohnzimmer. Und
okay.
Insofern,
gut, dann war das beides sogar machbar.
Wenn die Tür zu war, dann durfte man da nicht rein. Und ich habe das nie erlebt, dass eine arbeitende Frau keine vollwertige Mutter sein kann.
Viele Menschen wünschen sich ja Klarheit und glauben, wenn ich erstmal weiß, was richtig ist, dann werde ich auch danach handeln. Ist das eine Illusion?
Ja.
Und kommt die Klarheit vor der Entscheidung oder entsteht sie oft erst durch die Entscheidung?
Naja, die Klarheit ist das eine und dann aber eben die Energie und Kraftreserven zu haben, das umzusetzen, das andere. Und ich kann das gut verstehen bei dem heutigen Druck, Vater oder Mutter zu sein, bei dem heutigen Druck, gut performen zu müssen im Job, jederzeit erreichbar zu sein, einen gut gestählten Body zu haben. Neulich war ich bei der Zahnreinigung und die Frau sagte so ganz spitz, na, Sie sind aber auch schon länger als ein halbes Jahr nicht da gewesen, oder? Und ich gehe einmal im Jahr hin, aber tatsächlich nicht häufiger und sofort habe ich mich geschämt und bin dann so noch tiefer in den Sessel und dachte, ja, stimmt auch. Es ist noch nicht mal bei der Zahnreinigung das Optimum erreicht. Und habe die denn gefragt, wie oft gehen Sie denn? Ich wollte so ein bisschen ablenken, ja. Und die sagte, ich mache das einmal im Monat. Alter, da fühlt man sich wirklich
schlecht. Naja, gut, die sitzt ja am Apparat. Die muss das ja nur selber bei sich machen. Das ist ja was
anderes. Das muss ja, glaube ich, auch ein anderer für Sie machen,
weiß
oder?
Ich nicht. Würde ich mit Nichtwissen bestreiten. Also ich glaube, da ist aber eine blöde Zahnreinigungsfrau.
Ja, aber das kannst du
ich gehe einmal im Jahr und die lobt mich jedes Mal und sagt jedes Mal, toll, also wirklich ihre Zähne, toll, Herr Schlösser, und ich benutze nicht mal Zahnseide. Also, und
ja, aber
jedes
das hast
Mal,
du auch beim Schuster, ne? Wenn der deine abgelaufenen Sohlen sieht. Oder das hast du auch, wenn du das Auto zum TÜV bringst und nicht vorher ausgesaugt hast. Oder in so vielen Fällen hat man so das Gefühl, scheiße, da würde eigentlich noch mehr gehen. Ich habe eine Freundin, die saugt ihr Auto vorher aus, bevor sie es in die Werkstatt bringt.
Na gut, das ist ja die Weiterführung von den, dass man Unterhosen dabei haben soll, wenn man mal irgendwie umkippt oder ins Krankenhaus kommt irgendwie. Das war doch früher auch
so. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, war das wirklich eine total große Frage zwischen uns, dass ich gesagt habe, man unterscheidet Männer und Frauen. Genau. Männer machen sich auf dem Weg ins Krankenhaus, ja, beim leichten Verkehrsunfall, keine Gedanken, was sie drunter tragen.
Überhaupt keine Gedanken eigentlich.
Frauen würden in dem Moment, wo der Krankenwagen um die Ecke biegt, denken, scheiße, was habe ich denn heute angezogen? Und er hat wirklich gelacht und sagte, das glaube ich im Leben nicht. Das glaube ich nicht, dass Frauen darüber nachdenken. Und dann haben wir so eine Marktforschung gemacht.
Hat er nachgefragt, oder?
Ja, wir haben bestimmt 3-4 Dutzend Freunde, Bekannte, jeden gefragt. Ja. So, und das war genau so, wie ich sagte. Mhm. Noch krasser, ich hatte einen schwulen Freund, der mir sagte, ja, nicht nur, dass ich überlege, welche Unterhose ich anhabe. Ich überlege in dem Moment auch, welchen meiner Freunde ich in meine Wohnung lassen kann, damit der mir Ersatzwäsche bringt.
Ah, toll.
Also.
Toll. Was für ein interessanter Gedanke. Da haben die meisten, glaube ich, Männer wirklich noch nie drüber nachgedacht. Du hast ja über die Jahre jetzt so tausende Gespräche geführt im Endeffekt. Und was hast du über Menschen gelernt, dass du am Anfang deiner Arbeit oder am Anfang deines Schaffens noch nicht wusstest? Oder hast du das alles wieder gelöscht, damit du neugierig bleiben kannst und die sagen, also ich weiß ja alles, ich habe ja alles schon gefragt und da kommt ja nichts Neues mehr dazu?
Nee, also dieses Gefühl von, kennst du das, wenn man früher so ein Überraschungsei gekriegt hat von der Oma und dann geschüttelt hat und überlegt hat, oh, hört es sich gut an? Mhm. Oder wenn man so ein undefiniertes Päckchen mit einer Schleife drauf aufmacht und schon von vornherein weiß, es ist kein Buch, sondern es könnte was sehr Aufregendes sein. Und dieses Gefühl habe ich wirklich immer noch. Wer kommt da durch die Tür? Aber was war früher anders? Ich glaube, ich bin ehrfurchtsvoller geworden von den Anstrengungen, unter denen viele Frauen leiden, wenn die zu uns kommen, ja, und unter der Bereitschaft, sich maximal zurückzunehmen. Das habe ich früher, hätte ich nicht so streng bewertet. Und gleichzeitig ist dieses Mitleid, schlägt auch manchmal in Wut um, wenn ich denke, halt, warum müssen wir so viel zurücknehmen, dass wir uns ganz und gar auflösen?
Das ist so ähnlich. Welche Frage stellst du dir selbst heute häufiger als vor 20 Jahren?
Ach, ja, da fällt mir eine gute ein. Kennst du noch Heide Simonis?
Natürlich.
Ministerpräsidentin.
Schleswig-Holstein.
Ja. Die war ein bisschen so eine schrullige SPD-Tante.
Aber humorbegabt. Die hatte so ein.
Aber Humor. Die war auch äußerlich schrullig. Und die sagte irgendwann mal den tollen Satz, und der ist ihr 3000 Jahre nachgetragen worden. Naja, und wo bleib ich? Ich glaube, dass sich das Frauen nach so der Kinderaufzuchtzeit, ich will jetzt nicht das böse Wort mit den Wechseljahren nennen, aber so nach einer großen Projektphase häufiger erlauben zu stellen.
Wenn jetzt jemand zuhört und das Gefühl hat, festzustecken, beruflich oder persönlich, was wäre der erste kleine Schritt, den du empfehlen würdest? Außer bei dir anzurufen natürlich.
Ja, natürlich.
Bei mir und immer abwechselnd.
Ich würde erst mal fragen, in welcher Währung möchte jemand bezahlt werden? Also für den einen ist Geld wirklich wichtig. Und da ist es relativ einfach, aus den Möglichkeiten, die vorhanden sind, die kapitalistisch beste Möglichkeit rauszusuchen. Aber andere brauchen eher Anerkennung. Das hat nicht unbedingt was mit dem Gehalt zu tun. Dritte wollen eher Karriere. Die vierten wollen Selbstwirksamkeit. Ja, ich möchte ein fertiges Produkt haben. Bleib bei dem Buch von vorhin. Also wenn man das hinterher ins Regal stellen kann, dann ist das ein sehr feines Gefühl, völlig unabhängig davon, ob man 17 verkauft hat oder doch mehr. Aber man hat so einen Werkstolz, und viele Berufe, die gutes Geld geben, die bringen einem nicht diesen Werkstolz.
Das stimmt.
Und ich finde, da muss man auch ehrlich sein, dass man sagt, okay, kann ich vielleicht in manchen anderen Bereichen meines Alltags auf noch ein bisschen Geld verzichten, wenn mir der Werkstolz so wichtig ist oder der Kontakt. Ich bin ja von Haus aus Journalistin, und für viele Journalisten ist die PR nicht so sehr weit weg. war für mich aber nie eine Option, weil mir der echte Kontakt immer wichtiger war als der schöne Kontakt. Und das habe ich, glaube ich, unterm Strich eher mit einem geringeren Lohn bezahlt, weil PR-Profis mehr verdienen als Journalisten-Profis, aber dafür mit einer höheren Selbstwirksamkeit.
Und mit einer ganz, ganz anderen Resonanz. Also das muss man auch mal sagen. Aber vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Und jetzt nehme ich den Faden vom PR-Profi nochmal auf.
Ja.
Denn jetzt wollen wir unseren heutigen Sponsor nochmal kurz vorstellen. Ne?
Das haben wir uns
jetzt
machen.
Auch jetzt haben wir uns verdient nach diesem wunderbaren Gespräch. Ne? Trinken wir jetzt eine Paloma Lemonade. Kennst du die eigentlich, Katrin?
Ja, ich kenne die, aber das heißt nicht Lemonade und das heißt so, wie ich es nicht aussprechen kann.
Lemonade?
Nein, nein, nein.
Aber hier steht Lemonade drauf.
Ja, aber du hast Watermelon.
Ja.
Pink Grapefruit kann ich noch aussprechen, aber das hier, Zitrone, kann ich nicht aussprechen.
Das heißt Yuzu. Yuzu.
Ja, einen schönen Gruß.
Also, möchtest du die mal probieren?
Ich probiere. Die schmeckt
nämlich, glaube ich, genauso toll. Die haben einen unglaublich hohen Fruchtanteil. Also, das ist wirklich das Gesündeste an Limonade, was man trinken kann. Und es schmeckt wirklich, also, als wenn man Mineralwasser in eine frische Wassermelone reingegossen hätte. Also wirklich, probier mal.
Das klingt als...
Cheers.
Ah, wir trinken. Mhm. Wir trinken jetzt im Podcast.
Mhm. Oh, lecker. Mhm. Also leg einfach erst rein, muss ich sagen. Ich könnte das den ganzen Tag trinken, finde das herrlich.
Ja, dann mal zu.
Ja, Prost.
Prost.